Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Podcasts, also des News-Podcasts für aus und über Castrop-Rauxel. Wir haben den 29. Mai 2026 und am Mikrofon begrüße ich euch. Ich bin Tobias Weckenbrock. Ich bin heute nicht allein im Studio, ich habe mir drei Gäste eingeladen. Unter anderem ist Fabian Hollenhorst dabei und mit dem zusammen habe ich auch was zu verlosen. Außerdem spreche ich mit Teve Schäfer über das Thema Bioessen an Schulen oder besser gesagt vermeintliches Bioessen möglicherweise. Dazu wird Teve uns aufklären, denn er hat da sehr intensiv und wochenlang, beziehungsweise besser gesagt monatelang recherchiert. Außerdem ist dann noch Johannes Wenzel hier, mit dem spreche ich über das leidige Thema Brückenneubau an der Wartburgstraße. Bevor wir uns diese drei Themen vorknüpfen, aber zunächst zu den Kurznachrichten. Badeunfall. Am Herner Meer hat sich am Mittwochabend ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein 20-jähriger Mann aus Herne ist im Rhein-Herne-Kanal ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte er sich nach einer Joggingrunde im Wasser abkühlen. Allerdings um 22.30 Uhr. Wenig später soll er plötzlich um Hilfe gerufen haben. Ein Begleiter der Person sprang sofort hinterher und versuchte noch, den Mann zu retten, allerdings ohne Erfolg. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst suchten ab 22.45 Uhr fieberhaft mit Booten, Tauchern, Drohne und sogar einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Anderthalb Stunden später etwa fanden Taucher dann den jungen Mann leblos unter Wasser. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, aber es ist wohl von einem tragischen Unglück auszugehen. Die DLRG, die Polizei, die Feuerwehr, sie alle warnen davor, im Rhein-Herne-Kanal schwimmen zu gehen, zumal in den Abendstunden. Das ist einfach viel zu gefährlich. Blitzerpanne. Viele Autofahrer in Castrop-Rauxel haben sich in den vergangenen Tagen ziemlich gewundert. Auf der Recklinghauser Straße in Ickern, in der Nähe des Knasts, stand ein Panzerblitzer. Und der hat offenbar viel zu früh und viel zu häufig ausgelöst. Teilweise wurden Fahrer schon mit Tempo 30 oder 40 geblitzt, obwohl dort eigentlich Tempo 50 erlaubt ist. Insgesamt kamen fast 2000 vermeintliche Geschwindigkeitsverstöße zusammen. Die Stadt bestätigt inzwischen einen technischen Fehler der Anlage. Offenbar gab es Probleme nach einem automatischen Neustart des Systems. Der Blitzer wurde mittlerweile weggezogen von der Stelle und wird nun kontrolliert. Für alle Betroffenen gibt es immerhin Entwarnung. Die falschen Messungen werden laut Stadtverwaltung nicht gewertet und es verschickt auch niemand Knöllchen dafür. Trotzdem erinnert die Stadtverwaltung nochmal daran, dort vorsichtig zu fahren. Unter anderem wegen der nahegelegenen Kita am Meisenweg. Spitzenkrankenhäuser. Gute Nachrichten gibt es aus dem Gesundheitsbereich in Castrop-Rauxel. Beide Krankenhäuser in Castrop-Rauxel tauchen nämlich aktuell in einem Ranking der besten Krankenhäuser Deutschlands auf. Das Ranking der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, FAZ. Sowohl das Evangelische Krankenhaus als auch das St. Rochus Hospital wurden ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben werden einzelne Fachbereiche. Im EVK ist das die Frauenheilkunde, im Rochus zum Beispiel die innere Medizin und die plastische Chirurgie. Für die Liste wurden laut FAZ-Daten von rund 2000 Klinikstandorten ausgewertet. Dabei fließen Qualitätsberichte, Patientenbewertungen und weitere Kriterien ein. Die Auszeichnung ist aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und keine direkte Empfehlung für einzelne Patienten. Sie zeigt aber, Castrop-Rauxeler Kliniken spielen durchaus auf einem bundesweit anschaulichen Niveau mit. Electric Callboy. Die Metalcore-Band aus Castrop-Rauxel erfreut ihre Fans hier im Ruhrgebiet, denn 2027 kommen Electric Callboy in unsere Nachbarstadt nach Dortmund. Die Band hat ja Musiker wie Kevin Ratajczak und Pascal Schillow in ihren Reihen und ist ja vor ungefähr 15 Jahren in der Europastadt gegründet worden. Darum ist es jetzt wunderbar, dass sie am 27. Februar 2027, kann man sich sogar ganz gut merken, 27.02.2027, in die Westfalenhalle kommen. Also über 10.000 Fans können dann in Halle 1 dabei sein. Tickets gibt es jetzt im Vorverkauf Und die kosten je nach Platz dann zwischen 90 und 100 Euro. Für die Band ist das Heimspiel auch sicher spannend. Klar ist auf jeden Fall, die Band gehört inzwischen zu den erfolgreichsten deutschen Acts im modernen Heavy-Metal-Bereich. Metalcore nennt sich das ganz konkret. Und irgendwie sind sie in diesem Spektrum durchaus Vorreiter. Und welche, die damit aus einem Nischenbereich eigentlich eine massentaugliche Musik gezaubert haben. Bekannt sind die sechs Musiker für ihre Mischung aus harten Gitarrenriffs und Elektrobeats und haben eine ziemlich energiegeladene Live-Show dabei. Im Moment sind sie in den USA unterwegs, aber auch auf den großen Festivals zu Gast, unter anderem Rock im Park und Rock am Ring. Die Dortmund-Show ist Teil ihrer großen Tour, die mit dem Titel Tanznight dann durch Europa führt. Wenn das Pfingstwochenende vorbei ist, dann freuen sich die Castrop-Rauxler ganz besonders auf das nächste lange Wochenende. Dann ist nämlich Fronleichnam und dann ist Castrop kocht über. Castrop kocht über 2026 ist also nicht mehr fern. Und schon mal ganz kurz vorweg, wir haben da was für euch. Ihr könnt was gewinnen. Aber vorher möchte ich mal mit einem darüber sprechen, der bei Castrop kocht über auch immer richtig aufblüht. Hallo Fabian Hollenhorst.
Tobi, dass ich mir den Ruf schon erarbeitet habe, das ist wunderbar.
Ja, Gerüchte besagen ja, dass du quasi 24 Stunden, 5 Tage lang irgendwo auf dem Castrop-Rauxler Marktplatz, auf dem Castroper Marktplatz besser gesagt, durch die Gegend läufst. Stimmt das eigentlich?
Zumindest, wenn Castrop kocht über offen ist.
Sag ich ja. Also, Castrop kocht über und die Ruhrnachrichten, das ist für uns ja auch ein Großkampftag und das sehr, sehr positiv formuliert. Castrop kocht über ist für uns das Stadtfest des Jahres und da bringen wir uns auch selber aktiv ein, indem wir ein eigenes Zelt, einen eigenen Stand haben, direkt neben der Bühne. Ist das auch dieses Jahr wieder so?
Ja. Das ist auch dieses Jahr wieder so. Danke nochmal an Bubi Leuthold, der uns diese Idee vor 3 Jahren wahrgemacht hat. Also es war ja irgendwie ein Hirngespinst, unter anderem von dir und auch von mir. Und seitdem machen wir ganz viele tolle Sachen da und ich glaube, wir sind zufrieden. Und natürlich danke an Tegro, die den ganzen Spaß finanzieren und mit Leben füllen.
Genau, wir sind da nämlich ausgestattet mit ein paar Möbeln und wenn man Möbel haben möchte in Castrop-Rauxel, dann gibt es eigentlich im Prinzip ja fast nur die Tegro Home Company an der Stadtgrenze. Natürlich kann man auch woanders was kaufen, aber in Castrop-Rauxel selbst sind die für uns so ein bisschen der Platzhirsch und stellen uns da ein bisschen was zur Verfügung. Und wir wollen gerne Menschen einladen, oder? In unser Zelt?
Jeder, der Bock hat, also jeder Podcast-Hörer, der das hier gerade hört, inklusive Mickey Beisenherz, aber auch der ganz Normalo, der einfach nur mal mit uns plaudern möchte, ist herzlich eingeladen. So viel Zeit wie in diesen 5 Tagen kann man mit uns, glaube ich, selten verbringen.
Genau, und wenn man nicht vor Ort sein sollte, dann transportieren wir so ein bisschen CKÜ-Gefühl in die ganze Welt. Wir machen nämlich wieder Livestreams und da haben wir in dieser Woche über einen Fahrplan, einen Sendeplan, so nennen wir das, gesprochen. Erzähl doch mal, Fabian, wann kann man denn Castrop kocht über von der Couch oder vom Smartphone aus, wenn man gerade in Griechenland sein sollte oder auf Mallorca oder sonst wo im Krankenhaus vielleicht auch, wo kann man Castrop kocht über erleben bei uns?
Also niemand ist ja 24 Stunden da, so wie ich. Und wir wollen immer quasi, wir wollen die Pre-Show sein für die Main Acts. Und das machen wir am Mittwoch, am Donnerstag und am Samstag. Am Mittwoch vor Mogwai, bevor Mogwai auf die Bühne tritt, werden wir 2 Stunden lang das ganze Geschehen verfolgen, wie sich der Marktplatz füllt, was bei den Gastronomen ist. Wir machen einen kleinen Rundgang, wir werden mit Menschen sprechen. Das heißt, wenn man schon früher haben wir vorgeglüht, macht man das überhaupt noch heutzutage?
Also ich nicht mehr, aber ich bin ja auch schon 47.
Ja gut, ich jetzt auch nicht mehr, aber die Leute, die dann kommen auf den Marktplatz, sind ja tendenziell auch jung. Also quasi, wir machen die Vorglühveranstaltung so ab 17 Uhr, wir machen den Fassanstich, da bin ich ja auch auf der Bühne, da kann man mich dann schon mal sehen, aber wir moderieren auch und haben Mogwai natürlich zu Gast. Also André kommt, hat er hoch und heilig versprochen, hat er die letzten Jahre ja auch gemacht und wir haben dieses Jahr viel zu besprechen. Wir haben seinen Doppelauftritt erstmalig zu besprechen, also was unterscheidet sich. Er wohnt jetzt auf Mallorca, habe ich auf dem Inselmagazin gelesen. Also ich bin schon vorbereitet. Wir haben sehr viel zu besprechen.
Und wir haben was zu verlosen, nämlich genau zu diesem Abend. Genau. Unter allen Podcast-Hörern gibt es was für lau.
Genau, und zwar verlosen wir 10 Karten für die Europahalle für die erste Aftershow-Party von Castrop kommt über und den Auftritt von Mogwai, von Salvatore Mancuso und ich weiß gar nicht, ob Rizzy auch auftritt in der Europahalle, bestimmt.
Das gleiche Setup an DJs.
So, also Rizzy ist auch in der Europahalle. Da haben wir 10 Karten. Das ist quasi vom Marktplatz geht's in die Europahalle und da wird's auch richtig voll. Also ich habe Leute gehört, die haben gesagt, so voll ist die Europahalle sonst nur bei Veranstaltungen der Solidarfonds-Stiftung.
Dann mit ein bisschen anderer Musik.
Genau.
Schöne Grüße an Dr. Michael Kohlmann. Über die Schlagerparty berichten wir auch gerne. Und da warst du sogar dieses Jahr auch beim Schlagerboom.
Da war ich dieses Jahr auch. Ja,
sicher. Genau. Aber wir reden ja über CKÜ. Also, liebe Hörer, wenn ihr gewinnen wollt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail. So einfach machen wir das mal an dieser Stelle und verlosen nicht 10-mal Einzeltickets, sondern ich würde mal sagen 5-mal 2. Dann kann man auch eine Person seiner ihrer Wahl mitnehmen. Ihr schreibt einfach eine Mail und nennt uns mal bitte den Grund, warum ihr die richtigen Gewinner für die Aftershow-Party bei CKÜ 2026 seid. Bitte den Namen dazu schreiben und wie wir euch erreichen können. Und dann melden wir uns bei den...
Wohin soll man das denn schicken, Tobi?
Ja, sehr gute Frage. Dankeschön. Wir haben ja eine eigene E-Mail-Adresse und die lautet podcast@ruhrnachrichten.de und weil vielleicht einige Leute das Wort nicht richtig verstehen, buchstabiere ich es an der Stelle auch nochmal. podcast@ruhrnachrichten in einem Wort. podcast@ruhrnachrichten.de.
Und für alle, die sagen, also ich glaube, gerade für die jüngere Fraktion, ja, die sagen sich so, ja, ist doch super, da um 23 Uhr Europahalle, da fange ich ja gerade an. Und für manche Nachtschwärmer vielleicht auch. Wenn ihr euch jetzt denkt, dann bin ich ja vorher gar nicht auf dem Marktplatz dabei, dann kann ich euch nur empfehlen, mal die Kanäle der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel auszuchecken, weil da haben wir natürlich auch noch ein bisschen was.
Ich glaube, bei Instagram geht nochmal was, oder?
Instagram, genau.
Also, da müsst ihr uns einfach mal reinfolgen und dann werdet ihr da vielleicht auch noch glücklich. Da gibt es dann vielleicht auch noch die letzten Tickets für die White Night auf dem Marktplatz. Lass uns aber nochmal einmal kurz weiter schweifen. Castrop kocht über ist ja nicht nur die White Night, auch wenn das sicherlich einer der Höhepunkte ist. Für mich bleibt dabei, ist eigentlich der Samstag so 22 Uhr, wenn die letzten Akkorde der Gitarren von 7 Cent erklingen, ein Highlight. Was würdest du denn empfehlen?
Es ist ja schwierig, hier in Bildern zu sprechen, aber unsere Aufgabe ist ja manchmal, Bilder zu erzeugen. Wenn ich an 7 Cent im vergangenen Jahr denke ich an Tobi Weckenbrock, der ein bisschen wie so ein kleiner Junge auf die Bühne geguckt hat. Du standest so seitlich an den Treppen zur Bühne hoch, weil du viel auch fotografiert und gefilmt hast. Und man hat so richtig das Strahlen in deinen Augen gesehen, lieber Tobias. Das Bild werde ich so schnell nicht vergessen. Das war ein sehr besonderer Moment für dich oder für uns alle aber auch, weil es ist immer ein besonderer Moment.
So, die Stadthymne, wenn das Juwel im Revier erklingt, finde ich gut. Kann ich inzwischen fast auswendig. Ich übe noch ein bisschen, aber da werde ich auch nochmal alles für geben. Natürlich werden wir auch die Jungs von 7 Cent im Livestream, im Video haben, also im Interview, dann kurz bevor sie auf die Bühne gehen, würde ich sagen. Am Samstagabend, da wollen wir so, weiß nicht, wann fangen wir da an zu senden? 18 Uhr oder 18:30 Uhr? Was haben wir da für einen Sendeplan?
Ich glaube, um 19 Uhr ist der 7 Cent Auftritt, also deutlich früher. Ich würde eher so gegen 17 Uhr sagen, damit wir auch Gap auf der Bühne sehen, aber vielleicht ihn danach auch noch nach seinem Auftritt ein Interview bekommen. 17 Uhr ist da eine Top-Zeit. Die Jungs von 7 Cent haben dann auch genug Zeit. Ich habe ihn auf Instagram geschrieben, falls jemand von 7 Cent es hört, ihr könnt mir gerne zurückschreiben. So, aber sonst fangen wir euch auch einfach auf dem Marktplatz ab. Ihr seid eh gebucht.
Castrop-Rauxel ist ja, Castrop kocht über ist ja nicht nur Musik und Auftritte, sondern auch und vielleicht vor allem Kulinarik, oder das hat sich in den letzten Jahren da ein bisschen gemischt, aber das ist vielleicht auch genau das, was Castrop kocht über so ausmacht. Um das Thema Essen, Trinken, wo schmeckt es am besten und so, kümmern wir uns im dritten Livestream, der schon am Donnerstag geplant ist, ne?
Genau, wir sind jetzt nicht chronologisch vorgegangen, sondern Donnerstag wird alles im Zeichen der Gastronomie stehen. Der Grund ist einfach, weil Mittwoch gibt's bei manchen noch gar nicht so das komplette Konglomerat. Das ist auch ein bisschen aufgeweicht. Also viele sagen dann, komm, ich mach Mittwoch, wenn da jemand jetzt mein besonders geiles
Spargelmenü bei Menken oder so.
Ja, so haben möchte, dann kriegt er das auch. Ursprünglich war mal gedacht, da ein bisschen leichtere Karte zu machen. Aber Mittwoch steht die Party im Vordergrund und Donnerstag sagen wir euch dann, den Geheimtipp auf Castrop kocht über. Letztes Jahr war es die mediterrane Pita von Catering bei Schmitz. Die war der Preis-Leistungs-Sieger schlägthin. Die war vegetarisch, aber es war eine schöne Pita mit ein bisschen Sour Cream-ähnlichen oder Quark-ähnlichen Ding. Mit Gemüse belegt für 8 Euro und man wurde davon satt. Das war der absolute Burner. Und wenn ihr so einen Tipp haben wollt, dann müsst ihr bei uns reinschauen, weil wir geben ihn euch. So schnell kann niemand die ganzen Speisekarten überblicken wie meine Kollegin Ronny von Wangenheim, die das machen wird. Ich nenne sie ja immer so ein bisschen den Joachim Lambi von Castrop kocht über.
So, das erwartet euch, liebe Fernsehzuschauer, dann auf rn.de/Castrop.
Genau,
also eher so am Donnerstagmittag, ne?
Also auch Nachmittag, ja. Weil wir wollen ja auch die Jungs von wie heißen sie denn jetzt hier nochmal? Dougie and the Blind Brothers, yes. Meine Lieblings. Die will ich natürlich auch da haben. Die hatten wir vor 2 Jahren schon mal. Und da hatten wir aber auch irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Ton und deswegen jetzt nochmal komplett toll abgemischt. Dougie and the Blind Brothers. Also auch nachmittags, genau. Aber ihr könnt uns auch immer an unserem Zelt ansprechen, wenn jemand eine Empfehlung haben will. Also Ronny ist auch Donnerstag den kompletten Tag mit mir da. Wir werden da schon mal vorher wir müssen uns ja vorbereiten, wir werden vorher mal was kosten und dann in der Show ist dann die Enthüllung, was am besten schmeckt. Also auch nachmittags 16 Uhr rum.
Ganz sicher, es lohnt sich auch ein Besuch am Freitag, da ist DJ Teddy am Start, da wird also 80s, 90s, ein bisschen rockig, ein bisschen chartig, also von früher und so, da gucken wir mal, da sind wir natürlich auch vertreten, werden an dem Tag aber keinen Livestream machen, genauso am Abschlusstag, der gehört ja dann auch viel den Familien, ist sicherlich auch ein Besuch wert, der Eintritt ist ja komplett frei, außer bei der White Night, also das wissen aber unsere Hörer wahrscheinlich sowieso. Castrop kocht über kennt ja vermutlich jeder Castrop Rauxler. Und wer es noch nicht kennt, der sollte sich es auf jeden Fall dieses Jahr mal anschauen. Wir sind mit Livestreams dabei und freuen uns. Wir haben auch eine tolle Abo-Möglichkeit zurzeit. Das heißt, wenn ihr noch nicht Abonnenten von RN Plus seid, dann müsst ihr das jetzt werden, weil über rn.de/CKUE könnt ihr alles sehen, alles lesen, alle Bilder, alles Videos, alles, was wir zu CKU machen. Und das mit einem Abo und das kostet nur 1 Euro im Moment. Also da solltet ihr spätestens jetzt einfach mal ein Abo abschließen. Das würde uns total freuen.
Jetzt kann ich es ja nochmal sagen. Ja. Also, wir haben die Tego Home Company ja erwähnt, aber was die ja so toll macht, sind nicht nur ihre Möbel, sondern dass wir wegen der Tego Home Company auch Livestream for free. Also unsere Livestreams, die könnt ihr komplett umsonst wie diesen Podcast hören. Und wenn ihr dann sagt, boah, der Livestream hat mir jetzt sehr gefallen, ich gehe selber noch auf Castrop kocht über, dann werdet ihr vielleicht von unserem Fotografen fotografiert und dann wäre es gut, wenn ihr ein Abo hättet, weil dann könnt ihr euch auch sehen. Fotos, alles drum und dran, da müssen wir nochmal richtig Arbeit reinstecken. Unsere Berichte, wir werden wieder eine Halbzeitbilanz machen. Wir werden sicherlich schreiben, wie Mogwai war. Wir werden schreiben, wie 7Cent unser Zelt auseinandergenommen hat. Danke. Das werden wir alles dann auf rn.de/CKUE, auf rn.de/Castrop haben und da könnt ihr uns dann ja mal ein Abo dalassen.
Wir freuen uns drauf. Bis dahin, Fabian.
Danke, Tobi. Ciao.
Ciao, Glück auf. Teve Schäfer ist ins Studio gekommen. Ich grüße dich, Teve.
Hallo, ich war lange nicht mehr auf dieser Seite hier.
Ja, du musst dir das mal eben einstellen. Der Fabian ist einen Tacken größer als du,
ja.
Aber natürlich nicht, was inhaltliche Größe angeht. Wir haben gerade über Castrop kocht über gesprochen. Jetzt knien wir uns in ein anderes Thema und zwar eins, das dich einige Nerven, glaube ich, gekostet hat in der Recherche. Es geht um Bio-Essen.
Genau, wir bleiben aber beim Thema Essen tatsächlich.
Ja, genau. Bio-Essen mit Bezug vor allem dazu, was es in den Schulen in Castrop-Rauxel gibt, denn da hatte die Politik zusammen mit der Stadtverwaltung sich eigentlich auf den Weg gemacht, so sagen es dann gerne die Verwaltungsmitarbeiter und auch Politiker, mehr Bio-Anteil, mehr regionales, mehr gesunde Kost irgendwie zu den Schülern zu bringen. Und wenn wir mal bei Bio bleiben, wir wissen, dass wir in Deutschland und in der EU natürlich klare Regeln haben, was ist jetzt eigentlich Bio-Essen und was nicht. Und da bist du auf die Fährte gegangen. Vielleicht gehen wir mal einmal in die Nachricht an sich erstmal rein. Was ist da jetzt quasi Ergebnis deiner Recherchen?
Also die Stadt Castrop-Rauxel hat geworben mit 30% Bio-Anteil im Schulessen an weiterführenden Schulen in Castrop-Rauxel. Und um mit einem Bio-Anteil werben zu dürfen, braucht ein Caterer aber eigentlich ein Bio-Zertifikat. Das liegt aber nicht vor und deswegen hätte man damit eigentlich keine Werbung machen dürfen. Die Stadt beruft sich aber darauf, dass sie gar kein Unternehmen ist und deshalb nicht unter diese Richtlinie fällt.
Okay, ergibt ja Sinn. Man will ja auch sicher gehen. Also so ein Siegel oder so ein Zertifikat ist ja, dient ja dann einfach nur der Transparenz und auch der, dem Nachweis, ne?
Genau. Und das bekommt man eben, wenn man durch eine professionelle Kontrollstelle kontrolliert wird regelmäßig. Die checken dann, also werden hier die Kriterien erfüllt. Und wenn ja, dann kriegen die ein Zertifikat und dürfen auch mit ihrem Bioanteil werben und heben sich davon ja dann vielleicht auch von der Konkurrenz ab und können sich auf Ausschreibungen bewerben, die zum Beispiel 30% Bioessen fordern.
Ist aber nicht geschehen, oder was ist jetzt hier das Problem?
Genau, der Caterer, den die Stadt Castrop-Rauxel engagiert für das Essen an weiterführenden Schulen, also zwei Gymnasien, zwei Gesamtschulen, die Sekundarschule Süd und die Realschule, der Caterer hat kein Biozertifikat und eigentlich hätte er sich deswegen nicht auf die Ausschreibung der Stadt bewerben dürfen, wo ja 30% Bioessen gefordert wird. So sagen es auf jeden Fall Experten, mit denen ich gesprochen habe. Darunter einer, der an einem Leitfaden mitgeschrieben hat, einen offiziellen, wo es darum geht, wie man dieses Zertifikat zu bekommen hat. Also ein Fachexperte und auch das zuständige Landesamt für Ernährung und Verbraucherschutz, das ich auf das Thema aufmerksam gemacht habe, hat bestätigt, ja, man braucht eigentlich ein Zertifikat und die Stadt soll jetzt nicht mehr mit dieser Angabe an die Öffentlichkeit treten.
Ist das denn so aufwendig oder warum hat das Unternehmen keines?
Die Stadt hat begründet, dass es sie auf einen Caterer ohne Biozertifizierung setzt, mit Entbürokratisierung unter anderem. Das heißt, soll da irgendwie Aufwand gespart werden. Allerdings sagen die Experten und das Landesamt, mit dem ich gesprochen habe, dass das gar nicht so unglaublich aufwendig ist und viele Betriebe im gastronomischen Bereich, in der Außerhausverpflegung oder auch im Restaurant ganz normal, lassen sich zertifizieren und die kriegen das halt auch hin. Und der Prozess dafür soll schon so weit wie möglich entbürokratisiert sein, sodass es nicht allzu kompliziert sein soll. Die Kosten sollen nicht unglaublich hoch sein, wenn man es vergleicht, in welchen Maßstäben man sich da bewegt. Und es gibt Hilfen dafür auch vom Staat. Also wer sich zertifizieren lassen will, erstmals kriegt dann am Anfang auch eine Anschubfinanzierung, damit es daran vielleicht nicht scheitert. Und es gibt auch Dokumentationshilfen und so, sodass das nicht kein Hexenwerk sein soll.
Warum hat die Stadt denn da fünfe gerade sein lassen, würde ich jetzt mal einfach so vielleicht salopp formulieren?
Das ist eine gute Frage. Dazu muss man wissen, dass es schwierig war, einen neuen Caterer zu bekommen.
Okay.
Der alte Caterer hieß ja Rebional. Da habe ich auf der Website auch ein entsprechendes Biozertifikat gefunden und die wollten sich aber nicht bewerben auf die neue Ausschreibung ab dem laufenden Schuljahr 2025/26 und haben kein Angebot eingereicht. Das heißt, man brauchte einen neuen Caterer und niemand hat sich gemeldet. Niemand wollte sich bewerben für dieses Catering an Castrop-Rauxel Schulen, weil es sich einfach nicht lohnt.
Genau, da muss man ja auch zu wissen, die Stadt will ja auch versuchen, allen, möglichst allen Familien sozial gerechten Angebot machen zu können. Das heißt, da ist eine Stadt auch in der Pflicht, gleichzeitig ein einigermaßen günstiges Essen zu organisieren. Ne? Was zahlen Eltern hier für das Essen?
Maximal 4,50 Euro und das war auch der ausschlaggebende Punkt, womit sie sich dann an die Öffentlichkeit gewandt haben und gesagt haben, hier, unser Schulessen bleibt günstig, 4,50 Euro und das ist unser neuer Caterer. Im zweiten Anlauf hat es dann nämlich geklappt mit einem neuen Caterer und zwar hat die Stadt den Personalkostenzuschuss erhöht auf maximal 175.000 Euro pro Jahr und daraufhin haben sich dann doch Unternehmen gefunden, die sich beworben haben, unter anderem Muttis Küche aus Gelsenkirchen, das Unternehmen, das am Ende dann auch den Auftrag bekommen hat.
Du, ist schon Wahnsinn, wie tief du da dich inzwischen auskennst. Du willst noch was ergänzen, und bevor ich weiterfrage.
Ja. Auf die Frage wollte ich jetzt zurückkommen, ja. Warum man dann fünf hat gerade sein lassen. Es musste unbedingt ein Caterer her, ne?
Ja. Also die. Sonst gibt's kein Essen und dann kannst du ja keine Ganztagsschule betreiben.
Genau, Regional hatte schon das Personal, das bei ihm beschäftigt war, entlassen und die Leute, die in den Mensen von den Castrop-Rauxeler Schulen gearbeitet haben, die waren dann kurz arbeitslos und haben sich natürlich dann schon auf die Suche gemacht nach Alternativen. Also das Mensa-Personal wäre dann schon mal gar nicht mehr da gewesen, wenn man nicht schnell eine Lösung gefunden hatte. Da war enormer Druck drauf.
Da hängt also ein Rattenschwanz dran an dieser Thematik.
Ne? Die Stadt Gelsenkirchen setzt auf denselben Caterer, der, ich glaube, 8, 9 Schulen in Gelsenkirchen beliefert. Ist also ein Unternehmen, das jetzt nicht ganz unbekannt in der Region ist. Und ja, es wurde dann gesagt, wir brauchten einen Caterer seitens der Stadt und man sei auch nicht ganz klar, dass man schon zu Beginn direkt in der Ausschreibung ein Zertifikat abfragen müsse oder ob das auch erst später erfolgen könnte. Und man hat dann einfach diesen Caterer genommen.
Gehen wir nochmal einmal jetzt zurück zum Anfang. Du hast ja einen Hinweis bekommen.
Ja.
Das heißt, eigentlich könnte man ja sagen, ist doch irgendwie alles egal. Hauptsache, man glaubt, es gibt ein tolles Essen für wenig Geld. Die Stadt hat einen Caterer, der Caterer macht seinen Umsatz und alle sind glücklich. Aber es gibt ja doch auch Leute, die ein Interesse daran hatten, dass das jetzt recherchiert wird. Und andere, die das verhindern wollten, glaube ich, oder?
Es gibt einen Gastronomen aus der Region München, der ist durch die bundesweite Berichterstattung über Muttis Küche auf diesen Caterer aufmerksam geworden. Es gab nämlich hier, ich glaube letztes Jahr im Herbst, kurz vor der Kommunalwahl, einen riesen Aufschrei, als dieser neue Caterer verkündet wurde, weil der nur Halal-Fleisch und kein Schweinefleisch anbietet. Da waren einige Parteien hier in Castrop-Rauxel dann ganz aufgebracht und haben Schweinefleisch zurück auf die Karte gefordert, obwohl Schweinefleisch vorher beim alten Caterer auch schon keine Rolle gespielt hatte, was dann mit manchen Essgewohnheiten von Leuten zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn du muslimischen Glaubens bist, sollst du ja kein Schweinefleisch essen. Und um das dann einfach das Schulessensangebot für alle ja, zugänglich zu machen, hatte der alte Caterer auch schon kein Schweinefleisch
mehr. Hat nur niemand gekümmert, wusste keiner oder hat keinen interessiert so richtig. Nee. Ja.
Und seit die Wahl vorbei ist, habe ich davon jetzt auch keine größeren Beschwerden mehr gehört. Auch weder Schüler noch Eltern haben sich im größeren Maßstab beschwert, was mir die Stadt Castrop-Rauxel auch gesagt hat. Jedenfalls hat sich dieser Gastronom ja bei mir gemeldet und der hat gesagt, ich bin Biogastronom, ich lasse mich zertifizieren, ich zahle Geld dafür und es ist unfair, wenn jemand mit Bioessen wirbt, der nicht zertifiziert ist, weil ich mache das ja, ich halte mich an alle Regeln und das ist dann ungerecht, wenn ich kontrolliert werde, die aber nicht. So, und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Caterer kein Zertifikat hat, obwohl er eigentlich eins bräuchte. Und daraufhin habe ich dann angefangen zu recherchieren. Mein erster Schritt war dann natürlich beim Caterer selber nachzufragen, nachdem ich in öffentlichen Verzeichnissen vergeblich nach einem Zertifikat gesucht hatte, um mal zu fragen, habt ihr ein Bio-Zertifikat, könnt ihr mir das zeigen? Und dasselbe habe ich bei der Stadt Castrop-Rauxel angefragt und nachdem ich dann 2 Wochen gar nichts gehört hatte von beiden Seiten, obwohl mein E-Mail-Programm eigentlich funktioniert hat, bin ich ein bisschen stutzig geworden und habe dann nachgehakt. Der Caterer schrieb mir daraufhin zurück, ja, wir erfüllen diesen versprochenen Anteil von 30% Bio-Essen, indem wir bio-zertifizierte Lieferanten benutzen und die geben uns Milchprodukte und Obst und das bauen wir so in unseren Speiseplan ein, dass wir immer auf 30% kommen. Die Stadt hatte 30% pro Menü angekündigt und dann haben wir uns einfach mal den Speiseplan angeschaut, zum Beispiel beim Ernst-Barlach-Gymnasium und da stehen dann so Speisen drauf wie Spiegelei mit Spinat, sage ich mal, zum Beispiel, oder Hähnchen mit Reis. Und wenn du dann überlegst, Bioprodukte sollen nur Obst und Milch sein, nicht Gemüse, nicht Fleisch oder so, dann fragst du dich, wie du bei Spiegelei mit Spinat auf 30% kommen sollst. Und das war dann ein weiterer Punkt, mit dem ich dann weiter recherchiert habe und auch die Verwaltung konfrontiert habe.
Also wenn euch das interessiert, dann wirklich lege ich euch dringend, dringend ans Herz, diese Geschichte zu lesen, die du dazu aufgeschrieben hast, weil am Ende ist daraus ja aus dieser langen Recherche, die monatelang gedauert hat, durch die ganzen, Hindernisse, die du dann auch zu umschiffen hattest oder nochmal hier nachfragen, hier nochmal rückfragen, da nochmal vergewissern. Da steckt auf jeden Fall super viel Arbeit drin und darum würde ich wirklich empfehlen, lest das nochmal nach. Das müssen wir auch gar nicht jetzt in kompletten Detail vielleicht ausbreiten, weil es schon natürlich auch Nischeninteresse ist, aber die Nische ist, glaube ich, so groß, dass wir daran mussten. Ne?
Ja. Ja, genau. Und das Problem war eben, dass ich auf die zentrale Frage keine Antwort bekommen habe bis zum Schluss. Wie kontrolliert die Stadt, dass dieser versprochene Anteil von 30% mindestens eingehalten wird? Alle haben immer behauptet, dass sie das tun, aber so richtig bewiesen hat es mir niemand.
Okay.
Die Stadt hat dann gesagt, anstatt auf ein Bio-Zertifikat zu bestehen, seien noch andere Nachweise hätten gegolten. Die sagt aber, wegen einer EU-Vergaberichtlinie könnte man keinen Einblick da rein gewähren, welche Nachweise das sind,
okay,
auf die sie sich berufen. weil Angebotsdetails und Vertragsinhalte nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Ich hatte aber eigentlich gar nicht aus meiner Sicht nach Vertragsinhalten gefragt, sondern nur so grob, wie kontrolliert ihr das denn?
Wie ist denn dann jetzt der aktuelle Stand und wie geht's da weiter? Vielleicht kürzen wir das dann in der Hinsicht mal ab. Gibt es eigentlich noch dieses Essen von dem Caterer oder wird jetzt nicht mehr gesagt, das sei Bio-Essen? Vielleicht ist es das ja doch, es ist nur eben nicht nachgewiesen. Wie ist der Stand der Dinge?
Der Caterer selber hat ja noch nie mit Bio-Essen geworben, sondern nur die Stadt Castrop-Rauxel hat mit einem Bio-Caterer geworben. Und es gab da einen Webartikel, der offline gestellt worden sein soll von der Stadt Castrop-Rauxel, wo von 30% die Rede war. Und das zuständige Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung, das ich ja auf den Fall aufmerksam machte, hat der Stadt nahegelegt, nicht mehr mit diesem Wert an die Öffentlichkeit zu treten. Das Essen kommt jetzt aber trotzdem weiterhin von Muttis Küche erstmal und erst beim nächsten Ausschreibeverfahren soll dann nochmal mit der Politik vorher darüber gesprochen werden, ob denn verpflichtend ein Biozertifikat anzufragen ist, bevor man den Zuschlag vergibt. Obwohl das aus meiner Sicht eigentlich völlig überflüssig ist, weil die gesetzlichen Regeln sind laut den Experten, mit denen ich gesprochen habe, glasklar und du musst sowieso ein Biozertifikat abfragen. Ist dann auch egal, ob die Politik dann nochmal einen Entschluss fasst oder nicht. Jetzt habe ich mich in Rage geredet.
Ja, ein bisschen schon, weil es sich ja auch monatelang beschäftigt hat und wir auch im Team hier immer wieder gesprochen haben, wozu ist diese Recherche gut, was machen wir damit und so. Und das ist für uns ja irgendwie alles auch Teil der ganzen Geschichte. Wir haben letztlich den Auftrag, Missstände zu recherchieren, aufzudecken vielleicht sogar. Und in diesem Fall ist das geschehen. Es ist, wird jetzt, glaube ich, daran nochmal gefeilt. Du hast schon gesagt, es wird die Politik nochmal wieder beschäftigen. Und damit ist es an der Stelle, glaube ich, dann auch richtig aufgehoben, ne?
Die Verwaltung sagte dann am Ende auch noch, dass sich der Caterer jetzt im laufenden Vertragsverhältnis auch auf den Weg mache, sich im Bereich Bio weiterzuentwickeln mit externer Hilfe. Was das ganz genau bedeuten wird, das wird sich dann noch zeigen, würde ich sagen. Es klang jetzt so, als würde man eine Zertifizierung anstreben. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck nach Gesprächen mit Experten, dass das unglaublich kompliziert sein dürfte. Das heißt, meiner Meinung nach dürfte das nicht allzu lange dauern, bis dein Zertifikat vorliegt. Vor allem, wenn die Stadt ja dauernd behauptet, es gäbe keinen Grund daran zu zweifeln, dass dieser Bioanteil erfüllt wird, dann dürften da ja schon nennenswerte Nachweise vorgelegt worden sein, sodass dann eine Zertifizierung erfolgen kann und ja das ganze Thema eigentlich komplett abräumen könnte. Ob das passiert, das werden wir sehen und ich glaube, ich werde da mal dranbleiben.
Thewe, vielen Dank für deine Mühe, deinen Aufwand und danke, dass du uns das hier nochmal dargelegt hast.
Gerne, ciao.
Bis denn. Also der Podcast ist heute irgendwie ein Männerclub, ich weiß auch nicht warum, aber jetzt habe ich den dritten Studiogast und es ist auch ein Kollege und es ist Johannes Wenzel, grüß dich.
Hi Tobi, ich weiß, für die Quote ist das vielleicht nicht so optimal, aber ich hoffe, du kannst auch mit mir hier Vorlieb nehmen.
Weißt du, wonach ich gehe? Nach der Interessantheit der Themen und nach dem Personalangebot, das überhaupt hier in der Redaktion ist und heute sind wir hier eine reine Männersache, obwohl eigentlich Sophie noch da wäre und Ronny, aber die sind in anderen Sachen beschäftigt. Insofern, lass uns sprechen einmal über die Wartburgbrücke. Das ist nämlich ein Thema, das dich seit einigen Wochen beschäftigt. Da steht ja an der Wartburgstraße, einer Kreisstraße, zwischen Habbinghorst und Henrichenburg ein Neubau der Emscherbrücke an.
Genau so ist es.
Und das sorgt für Probleme, weil das kann laut Kreis Recklinghausen und Emscher Genossenschaft nicht geschehen unter einer halbseitigen Sperrung. Also die Brücke muss abgerissen und neu gebaut werden, sondern da braucht es eine Vollsperrung von, ich weiß nicht, fast einem Jahr oder so, ne?
Ja, also erstmal schon sehr gut übergeleitet und einiges schon elegant vorweggegriffen. Aber ja, es ist halt tatsächlich so, dass sich da eine Vollsperrung über einen längeren Zeitraum nicht vermeiden lassen wird. Und vor allen Dingen ist es aber auch so, dass wir ja nächstes Jahr unter anderem hier in Castrop-Rauxel auch die internationale Gartenausstellung 2027 zu Gast haben. Und da sollen die Emscher Auen, die genau gegenüberliegen, quasi ja als Prunkstück Castrop-Rauxels präsentiert
einer
werden.
Einer von 5 Zukunftsgärten ist das.
So ist es.
Da, ne? Eintritt ist da frei, aber es ist mit dem Sprung über die Emscher, wie ich finde, auch eine richtig coole Fläche draus geworden.
Keine Frage. Nur jetzt sagt man natürlich als Stadtverwaltung Castrop-Rauxel, wir möchten das dann ja auch gerne entsprechend präsentieren. Dementsprechend so. Nur wenn dann da eben eine Vollsperrung ist, bedeutet das ja nicht nur, dass es einerseits eben kaum Zugang, zumindest von dieser Seite aus, zu den Emscher Auen gibt, sondern das bedeutet gleichzeitig durch den Umleitungsverkehr jede Menge zusätzlicher Fahrzeuge auf der B235. Ja. Und ich glaube, jeder, der schon mal mit dem Auto durch Castrop-Rauxel gefahren ist, weiß, dass es da jetzt sowieso schon ziemlich hoch hergeht. Das heißt, man befürchtet ein Verkehrschaos.
Das geht jetzt auch wohl noch einher mit der Befürchtung, so habe ich es im Rat oder jetzt in den Ausschüssen gehört, die A45 bei Dortmund wird ja auch mal voll gesperrt und diese Zeiträume fallen irgendwie auch zusammen, weil da über der Martener Straße, also in Dortmund-Marten in der Nähe von der Anschlussstelle Hafen, auch eine Brücke neu gemacht werden muss, sodass also da zwischen A42 und A40 voll gesperrt sein wird, in beide Richtungen irgendwie, und das überschneidet sich auch noch. Und wenn dann noch die A45 weiter nördlich dicht sein würde oder weiß der Henker was, dann fahren noch mehr Autos über die B235 und all das.
Alles nicht so optimal. Ich habe mir auch schon gedacht, ich muss mein Fahrrad bei meinen Eltern aus der Garage abholen. Ansonsten wird das nichts mehr.
Aber Fahrrad ist ein super Stichwort. Ich glaube, man wird sich jetzt versuchen zu überlegen, wie man die Leute, die dann vielleicht nach Castrop-Rauxel kommen, um sich diese Zukunftsgärten anzuschauen, vielleicht mit dem Fahrrad dann durch Castrop-Rauxel schicken will. Entlang der Emscher wird es ja einen tollen Radweg geben und so. Vielleicht kann man ja anders noch ins Emscherland kommen als über die Straße.
Es ist jetzt nicht so, dass halt das komplette Gelände da jetzt nicht mehr zugänglich wäre. Es gibt natürlich auch während der Vollsperrung noch andere Zugänge zu den Emscher Auen. Aber nichtsdestotrotz ist das alles andere als optimal.
Findest du denn gut, dass man, findest du denn richtig, wie die Politik und Verwaltung damit jetzt umgeht gerade? Also
ja, da würde ich jetzt auch nochmal erstmal einen kleinen Schritt zurück machen, dann können wir nochmal so ein bisschen die Herleitung machen, warum wir denn jetzt aktuell überhaupt hier in der heutigen Folge nochmal darüber sprechen, weil das ganze Thema, das hattest du ja vorhin schon angedeutet, hat ja einen Rattenschwanz und den durfte ich in voller Länge begleiten. Und zwar Anfang Mai gab es die jüngste Sitzung vom Klimaausschuss, da unter anderem eben Vertreterinnen und Vertreter vom Kreis Recklinghausen und der Emscher Genossenschaft.
Die wollten berichten über die Maßnahmen.
Sind für diese Maßnahme, genau. Und die wurden im Klimaausschuss wirklich mal nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Ich sage das jetzt mal so frei, weil da hat es wirklich Kritik gehagelt für diese Terminierung. Während der IGA Stadtbaurätin Bettina Lehnert hat beispielsweise gesagt, ihr habt nicht auf uns gehört. Das wäre das denkbar schlimmste Jahr, wo man diese Brückensanierung hätte planen können oder terminieren können, so. Und ja, das war vermutlich noch einer der nettesten Sätze, die da gefallen sind. Also gab es mächtig Stunk. Wir haben darüber berichtet. Eine Woche später gab es dann eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel, wo dann verkündet wurde, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir setzen uns mit allen Beteiligten an einen Tisch und versuchen da die besten Lösungen zu finden
für die Situation. Heißt aber nicht, dass nochmal der Bauzeitraum überdacht wird.
Nein, das heißt es nicht. Denn auch das war schon im Klimaausschuss klar, das wäre mit viel Aufwand verbunden. Und jetzt haben dann sich nochmal auf meine Nachfrage hin einmal Kreisdirektor Dominik Schad und der Vorstandsvorsitzende der Emscher Genossenschaft, Dr. Ulrich Patzel, geäußert zu dieser ganzen Situation. Auch die beiden haben nochmal betont, dass man ja mit der Stadtverwaltung quasi Herz und Seele und ja, dann auch hier in Winz 3 sind, in einem sein. Also alle sind ja jetzt doch irgendwie sehr harmonisch, überraschend.
Das stimmt ja im Prinzip auch, weil die Stadt ist Teil des Kreises Recklinghausen und auch Teil, also Genossin der Emscher Genossenschaft. Ne? Das ist ja letztlich nur ein Zusammenschluss von mehreren Kommunen.
Beides. Auf dem Papier ist das natürlich so, aber du weißt ja, manchmal will das Herz nicht so wie der Kopf und umgekehrt genauso, und hast du nicht gesehen, und da waren sie halt eben in der Stadtverwaltung oder im Rathaus nicht ganz so happy damit, wie kommuniziert wurde miteinander oder eben nicht kommuniziert wurde, dementsprechend.
Okay, was sagen jetzt die Chefs? Die haben auch nicht konkret gesagt, wie man das dann jetzt beiseite räumt, das Problem, sondern eher nur, dass man da jetzt einvernehmliche Lösungen finden wird, ne? Oder?
Genau, sie haben halt nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt, was da so die Probleme sind. Und zwar musste man unter anderem laut Dr. Patzel auf eine Förderzusage warten, und es gab ein sehr komplexes Ausschreibungsverfahren, also welche Firma dann halt an diesen Bauarbeiten, an den Sanierungsarbeiten beteiligt sein wird. Das hat relativ lange gedauert, und gleichzeitig bedeutet das ja auch nochmal für die Renaturierung, so auch wieder ein semi-kompliziertes Wort, der Emscher in dem Bereich, auch der geht dann ja weiter, oder die geht dann ja weiter. Und genau, dann hatte man auch noch Fördermittel gewartet. Und es gibt halt noch das Problem, dass wir natürlich jetzt auch noch ein paar andere Bauprojekte in der Stadt haben.
Brückenbau, Bladenhorster Straße, direkt am Schloss Bladenhorst, stimmt. Der Kanal soll ja irgendwie verbreitert werden und da ist dann schon wieder so ein Bundesamt, glaube ich, beteiligt, weil das Bundeswasserstraßen-Neubau-Sonst-was-Amt muss ja irgendwie das auch noch machen, nämlich den Westring dann da quasi sperren, beziehungsweise die Brücke dann neu machen und das kann ja wahrscheinlich nicht gleichzeitig laufen, ne?
Genau, weil Stand jetzt werde die Wartburgstraße noch als Umleitungsstrecke für die Baustelle an der Westringbrücke benötigt. Ja. Und so hängt das dann alles miteinander zusammen. Und wenn man jetzt laut Patzel das doch nochmal verschieben würde, dann würde das, ja, Zitat, zum aktuellen Zeitpunkt mit Kosten in siebenstelliger Höhe verbunden.
Okay, also, das wäre dann wahrscheinlich... Kreis als Auftraggeber wäre vertragsbrüchig gegenüber den Baufirmen, die das ausführen und dann müsste man da so Vertragsstrafen wahrscheinlich zahlen, sage ich jetzt mal so relativ salopp. Okay, also komplex und nervig und das heißt also zur IGA 2027 von, ich weiß nicht, April bis Oktober, glaube ich, in dem Jahr, wird also die zentrale Zuwegung über die Autostraße, also die Wartburgstraße, nicht offen sein, sondern gesperrt. Das führt ja aber auch noch zu anderen Problemen. Ne? Du hattest ja auch eine Anwohnerversammlung besucht und dich mit Bewohnern, direkten Anwohnern unterhalten, unter anderem einem Tierarzt, der da tätig ist.
Genau, und der hat halt gesagt, dass er mit der Kommunikation seitens der Emscher Genossenschaft und des Kreises sehr unzufrieden gewesen wäre. Da war er jetzt auch nicht der einzige Gewerbetreibende an der Wartburgstraße, der... sich da ein bisschen, ja, echauffiert drüber hatte bei mir, weil keiner denen so richtig das Konzept erklären sollte, wie denn dann irgendwie die Zufahrten noch offen bleiben sollen während dieser Vollsperrung und ob halt irgendwie diese Erreichbarkeit gewährleistet ist. Also der fürchtet halt, dass er halt wirklich dicke Minuszahlen machen wird, weil die Kundschaft einfach nicht mehr zu ihm kommt. Da wurde jetzt halt noch mehrfach wirklich betont, dass man halt auch wirklich immer individuell und auch spontan Absprachen mit der Baufirma versuchen will durchzuführen, um halt irgendwie so zu gewährleisten, dass in bestimmten Perioden das dann vielleicht auch mal geändert werden kann, kurzfristig während dieser Vollsperrung, dass man halt doch irgendwie für einen Tag oder eine Woche oder wie auch immer das dann genau aussehen wird, da irgendwas freigegeben werden könnte. Aber all das, man merkt das ja schon, wenn ich es jetzt so erzähle, das ist jetzt nicht nur meine eigene Verwirrtheit, sondern das ist halt einfach noch alles überhaupt nicht in Stein gemeißelt und da fehlt noch so ein bisschen Hand und Fuß.
Im Herbst soll es losgehen mit den Bauarbeiten, wenn ich richtig informiert bin, ne? Und dann geht es auch mit der Sperrung direkt los. Am Ende wird es ja schön. Also erstens, die Brücke muss umgebaut werden, beziehungsweise neu gebaut, weil sie sanierungsbedürftig ist.
Die ist über 100 Jahre einfach nicht mehr.
Und auf der anderen Seite wird ja auch die Straße breiter. Wir haben immer wieder über Probleme da für Radfahrer gesprochen und so. Das wird also am Ende, glaube ich, richtig gut. Aber der Weg dahin ist offenbar sehr, sehr steinig. Absolut. Und witzigerweise, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, du bist ja noch gar nicht so lange da, aber über den Neubau dieser Wartburgbrücke sprechen wir ja nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit einigen Jahren. Und da war selbst die IGA 2027 und das wunderbare Emscherland noch überhaupt nicht fertig und so. Und da dachten wir schon, ja, das, klar, wird bestimmt noch vor IGA 2027 dann irgendwann
umgesetzt. So sollte es ja auch ursprünglich sein. Also das war ja der Gedanke. Deswegen eben auch der Frust so groß gewesen. Aber du hast auch hier jetzt schon ein super Schlusswort vorweggenommen zu dem Thema. Und zwar haben wirklich auch alle Beteiligten trotz all dieser Probleme und trotz all des Ärgers und des Zwistes immer betont, auch Stadtbaurätin Bettina Lehnert, dass man natürlich das Projekt als solches super findet. Also das ist eine Maßnahme, die muss gemacht werden und Frau Lehnert hatte halt, glaube ich, das so formuliert, dass man sich auch im Ausschuss, im Klimaausschuss sicher ist, dass das Ergebnis genauso super wird wie auch die Emscherauen. Ja, aber da gibt es halt einiges an Detailarbeit oder vielleicht auch mehr als nur Details. Ja, einiges noch an irgendwie Baustellen, die dann noch irgendwie geregelt werden müssen und an denen geschraubt werden muss. Aber ja, die werden das Ding schon schaukeln und wir werden es auf jeden Fall in unserer Berichterstattung weiterhin begleiten.
Genau, super Abbinder, das machen wir ja immer und das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn ich das immer wiederhole, aber auf ruhrnachrichten.de/castrop wird man darüber natürlich vieles zuerst erfahren, wie dann die Baustelle eingerichtet wird. Es wird wahrscheinlich Anwohner geben, die sich beschweren. Es wird dann zum IGA-Start wahrscheinlich die Probleme geben oder wir erklären vielleicht mal, wie kommt man denn jetzt am besten hin. All das auf ruhrnachrichten.de, Johannes Wenzel und auch meine Wenigkeit, wir werden an dem Thema Thema dranbleiben. In diesem Sinne, danke für den Status quo aktuell und bis zum nächsten Mal, Johannes.
Jo, sehr gerne, Tobi. Bis dahin.
Und jetzt kommen wir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu meinem Lieblingsteil der heutigen Episode, nämlich zum Leser- oder Hörerfeedback, besser gesagt. Entschuldigung, ich bin so zeitungsgeprägt. Dabei bin ich ja hier bei einem Podcast. Also, wir haben zwei Zuschriften bekommen. Einmal schickt uns die Silke, die uns regelmäßig hört und uns, glaube ich, ziemlich gut findet, eine Sprachnachricht. Sie hat nämlich kürzlich gewonnen, zwei Karten für den Auftritt von Micky Beisenherz in der Stadthalle.
Es war ein sehr witziger, unterhaltsamer Apotheker-Abend. Der erste Teil hat uns noch besser gefallen. Das war, einfach so Reis und Halten sozusagen. Und im zweiten Teil ging es da mehr so um diese Kategorien. Das war dann ganz okay. Insgesamt höre ich immer super gerne euren Podcast und finde den immer super. Vor allen Dingen gefallen mir eure Spezialfolgen meistens, wenn ihr so interessante Menschen zu Gast habt. Und dann Zeit habt, tiefergehende Gespräche zu führen. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Auf jeden Fall macht weiter so. Und nochmal vielen Dank für die Karten. Tschüss.
Außerdem haben wir eine E-Mail bekommen. Und in dieser E-Mail ging es um das Thema Wildschweine. Ihr erinnert euch, vergangene Woche habe ich hier erzählt, dass das Wildschwein oder eines der beiden, die sich sehr nah an die Siedlung in Oberkastrop und Merklinde gewagt haben und auch auf dem Friedhof ein bisschen für, Ärger gesorgt haben, dass eines dieser Wildschweine vom Jäger erschossen worden ist. Da schreibt uns jetzt Dori Hai. Den richtigen Namen kann ich der Mail leider nicht entnehmen. Es sei ihr absolut unverständlich, wer und warum die Erlaubnis erteilt wurde, das Tier zu töten. Ein Wildschwein, das nichts anderes tut, als überleben zu wollen. Das Handeln und Denken von einigen Lebewesen der Spezies Mensch, dieser selbsternannten Krone der Schöpfung, macht mich fassungslos. Das hätte man anders regeln müssen. Das meint Dori Hai. Vielen Dank für diesen Leserkommentar, der uns per E-Mail erreicht hat an podcast@ruhrnachrichten.de. Damit endet unsere Episode vom 29.05., aber einen kleinen Rauschmeißer habe ich auch noch für euch. Ihr könnt an diesem Wochenende ein bisschen was erleben in Castrop-Rauxel. Wir haben ja Ende Mai, Anfang Juni und da ist natürlich immer irgendwas los. Unter anderem gibt es ein Sportfestival im Emscherland am Sonntag. Da war ich im vergangenen Jahr und das hat mir gut gefallen, obwohl das damals unter nicht so gutem Wetter gelitten hat, so ein bisschen. Aber eigentlich möchte ich vor allem einen Terminhinweis geben für Familien, und zwar das Familienfest am Forum am Stadtmittelpunkt, also zwischen Rathaus, Europahalle und Stadthalle. Anlass der Feierlichkeiten da ist der 100. Geburtstag der Stadt und das 50-jährige Bestehen der Stadthalle. Los geht es da um 11 Uhr, gefeiert wird bis 22 Uhr. Geplant sind Mitmachaktionen für Kinder, ist auch ein Flohmarkt mit dabei, aber es gibt auch Bühnenprogramm, unter anderem ein Konzert unseres Künstlers Dustin Lukat, bekannt aus dem Fernsehen auch als Gab. Der Eintritt zu diesem bunten Tag am Forum ist frei. Und wenn ihr was Eigenes vorhabt, dann macht einfach, was ihr wollt, hört und empfehlt aber unseren Podcast gerne weiter und dann werden wir eine noch größere Reichweite erzielen. Kurze Erinnerung, bitte unbedingt mitmachen bei unserem Gewinnspiel für die Karten für die Aftershow der White Night von CKÜ. Schickt also eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Und natürlich ein paar Fakten dazu noch. Mitarbeiter unserer Unternehmen sind natürlich von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso wie wir den Gewinn nicht bar auszahlen oder ähnliches. Und der Rechtsweg ist sowieso ausgeschlossen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Und bis nächste Woche, sagt Tobias Weckenbrock. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.